der er sich immer gesehnt hat. Er ist so begeistert, dass er sofort anfängt, an seinem Arbeitsplatz und in seiner Familie über seinen Glauben zu sprechen, mit dramatischen Konsequenzen. Seine Mutter bricht den Kontakt völlig zu ihm ab. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sein Vater ist schon gestorben. Seine Schwester erzählt den anderen Menschen, ihr Bruder sei gestorben. Und als er seinen Großvater besucht, den hohen Priester, dann bekommt er einen solchen Zorn, dass er das Geschirr aus dem Schrank nimmt und auf ihn wirft. Er hat heute noch eine Narbe am Kopf. Er verliert wegen seines Glaubens in der Folge seinen Arbeitsplatz. Weil er kein Einkommen mehr hat, muss er seine Eigentumswohnung verkaufen. Und am Ende endet er mit seiner Frau in einem Zelt am Strand von Tel Aviv. Damit sind wir mitten im heutigen Predigtthema. Eckstein oder Stolperstein, an Jesus Christus scheiden sich die Geister. Ich erzähle euch diese Geschichte, warum? Damit wir ein bisschen etwas von der Lebenswelt verstehen, in die der erste Petrusbrief hineingeschrieben wurde. Die meisten von uns, nehme ich an, wir sind in einem christlichen Umfeld zum Glauben gekommen. Und ich möchte euch sagen, es ist eines, in einem christlichen Umfeld eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen und ihm nachzufolgen. Und das wird nicht unbedingt einen großen Tumult auslösen. Aber in der damaligen Zeit, sowohl in der jüdischen als auch in der heidnischen Welt, war es ein revolutionärer Schritt zu behaupten, Gott ist Mensch geworden durch Jesus Christus und ich habe ihm jetzt mein Leben anvertraut und ich folge ihm nach. Und ich werde nicht mehr in die Synagoge kommen oder ich werde nicht mehr in den heidnischen Tempel gehen. Ich werde nicht mehr die Götzenbilder anbeten, sondern ich werde diesem Jesus gehorsam sein. Das Ziel dieses Briefes, des ersten Petrusbriefs, das ist ein Ermutigungsbrief für Christen, die unter enormem Druck stehen in ihrem Glauben. Es ist ein Brief, der Christen in den Leiden der Nachfolge ermutigen soll, an diesem Jesus festzuhalten, manchmal gegen jede menschliche Vernunft. Und dieser Brief ist deshalb für uns so aktuell, weil sich unsere Welt immer mehr in geistlich-religiöser Hinsicht auf die Zustände dieses ersten Jahrhunderts zubewegt. Wir leben in einer postchristlichen Welt, sagen Soziologen. Und es ist nicht mehr automatisch anzunehmen, dass Menschen Verständnis haben für diesen Glauben an Jesus Christus oder uns zumindest mit Toleranz entgegenkommen. Mitten in diese Situation hinein ermutigt Petrus auch uns, an diesem Jesus festzuhalten. Ich lese im Predigttext aus 1. Petrus 2, 4 bis 8. Dort heißt es, ich habe das ein bisschen komprimiert, damit der Fluss der Gedanken von Petrus sehr gut nachvollziehbar ist. Zu ihm, Jesus Christus kommend, als zu einem lebendigen Stein, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, zu einem geistlichen Haus, um ihm Opfer darzubringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Eckstein Jesus Christus ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt, an ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat Gott es für sie bestimmt. Wenn wir uns den Text so mit den Hervorhebungen anschauen, dann stechen da drei ganz grundlegende Gedanken heraus. Und ich habe sie in drei so Herausforderungen formuliert. Erstens, wachse im Glauben, indem du immer wieder zu Jesus kommst. Zweitens, wachse im Glauben, indem du dich einbauen lässt in die Gemeinde von Jesus Christus, das Haus Gottes. Drittens, wachse im Glauben, indem du dem Werturteil Gottes mehr vertraust als der Bewertung der Menschen. Erstens, wachse im Glauben, indem du immer wieder zu Jesus Christus kommst. Vor ein paar Jahren kam eine junge Frau auf mich zu. Sie kam gerade zurück von einer Jüngerschaftsschule im Ausland und sie wollte mir etwas, ihre tiefste geistliche Erkenntnis teilen und sagte, weißt du, Daniel, was ich kapiert habe? Sie war in einer christlichen Familie aufgewachsen, sie ging immer in eine Gemeinde. Und dann kam sie zurück und sagte, weißt du, das Wichtigste, was ich verstanden habe, es geht in meinem Glauben nicht um Rituale und nicht um Regeln und nicht in erster Linie um Dinge, die ich erfüllen und tun muss, sondern es geht um eine Beziehung zu Jesus Christus. Wow, habe ich gedacht, das ist die wichtigste Erkenntnis, die ein junger Mensch machen kann. Und genau das meint Petrus hier, zu ihm, Jesus Christus, kommend als zu einem lebendigen Stein. Wörtlich steht hier im Griechischen ein Partizip Präsens. Das kann übersetzt werden mit immer wieder kommend. Immer wieder zu Jesus Christus kommend. Unser Glaube ist eine Vertrauensbeziehung, die wir aufbauen, indem wir zu Jesus Christus gehen und bei ihm sind. Doch es gibt tausend Dinge, die uns genau davon ablenken wollen, die uns trennen wollen, die uns herauslocken wollen aus dieser Wegrichtung zu Jesus hin. Eine dieser Kräfte ist unser Streben, es selber machen zu wollen, es selber zu schaffen, es selber zu tun, was auch immer dieses Es bedeutet. Deshalb ist der wichtigste Ruf des Glaubens, der Ruf von Jesus Christus, kommt zu mir. Jeder Millimeter, den wir im Glauben wachsen werden, beginnt mit diesem ersten Schritt. Komm zu Jesus. Und deshalb ist die Bibel, insbesondere das Neue Testament, voller Verheißungen für Menschen, die zu Jesus kommen. Voller Aufforderungen, zu Jesus zu kommen und voller Verheißungen. So lesen wir in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es kann sein, dass es heute Morgen Menschen unter uns hat, die noch nie zu Jesus Christus gekommen sind, obwohl sie merken, dass er schon lange ruft, weil sie Angst haben, dass gerade sie nicht angenommen werden von ihm. Ich möchte dir sagen, Jesus hat dir wortwörtlich schwarz auf weiß versprochen, wer zu ihm kommt, der wird von ihm angenommen. Und wir haben heute Pfingsten. Und an Pfingsten geht es um dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Und nun haben viele Menschen Angst, wenn sie zu Jesus kommen und um diesen Heiligen Geist bitten, um dieses neue Leben, dass genau sie es nicht bekommen werden. Und ich möchte dir sagen, der zu Jesus kommt, wird von ihm angenommen und wird diesen Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und in Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das haben wir gerade gesungen, diesem letzten Lied. Christsein bedeutet, immer und immer wieder zu Jesus zu kommen. Das ist die wichtigste, die zentralste Tätigkeit eines jeden Christen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann komm zu Jesus. Das ist die einzige Adresse, der dir da weiterhelfen kann. Wenn du Ärger am Arbeitsplatz hast, dann komm zu Jesus. Wenn du finanzielle Sorgen hast, dann komm zu Jesus. Wenn du dich fürchtest vor den Herausforderungen oder Überforderungen einer Prüfung in der Schule oder was immer vor dir steht, dann komm zu Jesus. Wenn du Knatsch hast in der Ehe oder in der Familie, dann komm zu Jesus. Warum? Petrus sagt, weil er ist der lebendige Stein. Ich habe mich lange gefragt, was er damit meint. Ich bin zum Schluss gekommen, dass diese Zuschreibung des Lebendigseins von Jesus Christus ein Kontrast darstellt zu toter Religion. Der große Unterschied des christlichen Glaubens ist, dass er sich nicht auf ein totes Gebäude bezieht und auch nicht auf irgendwelche toten Götzenstatuen, sondern auf einen lebendigen Gott, auf einen auferstandenen Jesus Christus. Das Judentum Dort stand der Tempel im Zentrum des Gottesdienstes. Aber dieser Tempel in Jerusalem zur damaligen Zeit, er war ein Tempel, in den nie die Herrlichkeit Gottes eingezogen ist. Es war eine Religion ohne Kraft. Das Gegenstück, die heidnischen Religionen. Der Petrusbrief wurde sowohl an Judenchristen als auch an Heidenchristen geschrieben. Sie waren es gewohnt, zu diesen Götzensteinbildern zu kommen, ihnen zu opfern und sie anzubeten. Aber sie sind tot. Sie können nicht reagieren, sie können nicht sprechen, sie können nicht helfen. Deshalb sagt Petrus, wenn ihr zu Christus kommt, dann kommt ihr nicht zu so einem toten Gebäude oder einem Stein, sondern dann kommt ihr zu einem lebendigen Gott. Und in diesem Sinn möchte ich sagen, gibt es auch eine tote christliche Religion. Sie besteht nur aus Ritualen, aus Prinzipien, aus Gesetzmäßigkeiten. Aber die zentrale Aufforderung des Evangeliums lautet, komm zu mir. Es geht um Beziehung. Lasst mich mal ganz praktisch werden. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ein völlig banales Beispiel aus meinem Lebensalltag. So einfach, dass es peinlich ist. Aber es soll euch zeigen, wie entscheidend es ist, Jesus in jeden Moment unseres Lebens einzubeziehen. Ich bin vor kurzem morgens vor 6 Uhr aufgewacht und hatte eine Panikattacke. Weil ich in diesem Moment, als ich aufwachte, plötzlich merkte, für die nächste Woche habe ich mir ein totales Chaos in meine Agenda eingeplant. Ich hatte nämlich vor Monaten vergessen, ein paar Standardtermine der Stammi-Abendtermine einzutragen und hatte frisch fröhlich die Abende der Woche vergeben. Und für einen Termin hatte ich extra noch mit meiner Frau gesprochen, weil ich gedacht habe, okay, das Maß ist ziemlich voll. Und dann sagte sie mir, okay, das geht, wenn nicht noch viel dazukommt in dieser Woche. Und als ich an diesem Morgen aufwachte, habe ich gemerkt, diese Woche ist voll. Von früh morgens bis spät abends. 4 Abende sind schon verplant und ich habe eine Predigt, da geht vielleicht noch der 5. Abend drauf. Und so war ich vollkommen aufgewühlt an diesem Morgen und habe gedacht, wie komme ich raus aus dieser Nummer, ohne Menschen zu enttäuschen, mein Wort zu brechen oder meine Frau zu verletzen. Und ich hatte geplant, an diesem Tag in die Stille zu gehen und mein Inneres schrie, du gehst jetzt nicht in der Stille, du organisierst das jetzt erstmal, dieses Chaos. Aber der Heilige Geist hat mich gerufen, still zu werden. Und so bin ich gegangen und habe mich einfach auseinandergesetzt mit Gott. Und dann kam der Gedanke, fang mal an in der Bibel vom 1. Buch Mose an, die Worte fürchte dich nicht zu lesen. Das habe ich gemacht und plötzlich kam eine innere Ruhe in mich. Und der Gedanke, komm doch einfach zu Jesus mit diesem Problem. Und dann habe ich etwas ganz schlicht und einfaches getan. Ich saß dort auf einer Bank draußen der Natur und habe diese Situation Jesus erzählt. Eigentlich blöd, weil er kannte sie ja schon lange. Aber es hilft uns manchmal, das Jesus zu erzählen. Und in dem Moment, während ich so bete, höre ich, als würde meine Frau neben mir stehen. Ihre Stimme, ich habe sie fast akustisch gehört. Und sie sagte, ja, jetzt ist es halt so. Und ich muss euch sagen, das hat mich so verblüfft, weil das war absolut nicht die Reaktion, die ich von ihr erwartet hatte. Und sie war ja auch nicht da. Aber in diesem Moment hatte ich einen Frieden und ich hatte wie diese ganze Last los und konnte eine sehr gute Gemeinschaft mit Jesus erleben an diesem Tag der Stille. Als ich dann in mein Büro kam, machte ich mein Mail auf und das erste Mail, das ich anschaute, war eine Anfrage für einen Termin an diesem Abend und die Person schrieb mir, du, es ist einfach zu viel, können wir diesen Termin nicht um eine Woche verschieben? Dann habe ich gesagt, du, wir können das nicht nur, sondern du bist meine Gebetserhörung. Und als ich am Abend nach Hause ging und meiner Frau das erzählt hat mit ein bisschen Spannung, ich kam noch nicht dazu, ihr zu sagen, dass jetzt ein Termin dieser Woche abgesagt ist, da sagte sie genau diesen Satz. Ja, jetzt ist es halt so. Dann habe ich gesagt, nein, es ist noch viel besser, nämlich der Termin am Freitagabend ist abgesagt. Wisst ihr was? Vor noch ein paar Jahren hätte diese Situation eine mittlere Ehekrise ausgelöst. Und wisst ihr warum? Weil ich versucht hätte, dieses Ding auf Gedeih und Verderb selber zu lösen. Ich hätte meiner Frau erklärt, wer da alles schuld dran ist. Natürlich außer ich selber. Ich hätte meiner Frau auch erklärt, wie wichtig das es ist, Gott zu dienen. Und dass sie sich hinten anstellen soll, bitte. Wisst ihr, es ist absolut entscheidend, wie unser Leben verläuft. Und es beginnt damit, dass wir zu Jesus gehen. Mit allem, was uns bewegt. Er ist in diesem Zusammenhang nicht nur der lebendige Stein, sondern der Eckstein. Das bedeutet, alles von unserem Leben soll ausgerichtet sein auf ihm und nach ihm. Unsere ganze Last, der Eckstein, das war damaligen Bauweise das zentrale Element eines Fundaments. Es bedeutete, auf diesen Stein konzentrierte sich die ganze Last eines Gebäudes. Und so soll unser ganzes Leben mit seiner ganzen Last auf Jesus Christus gegründet sein. Er ist der Weg, dort wo wir keinen Weg sehen. Er ist das Brot des Lebens, dort wo unser Lebenshunger schreit. Er ist die Wahrheit. Er ist unsere Gerechtigkeit, sagt Paulus. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Heiligung. Er ist unser Zugang zum Vater. Er ist die Tür. Und er sagt in der Offenbarung, ich bin der, der die Schlüssel hat, und wo ich eine Tür aufschließe, da kann sie niemand zuschließen. Unser ganzes Leben beginnt damit als Christen, dass wir zu diesem Jesus kommen. Das ist das absolut Entscheidende. Und wenn du an dieser Predigt nur etwas verstehst, dann hoffentlich das heute Morgen. Wir sollen mit einer so hohen Kadenz zu Jesus kommen, dass wir buchstäblich bei ihm bleiben. In ihm leben und aus ihm heraus leben. Und an dieser Stelle möchte ich dir eine ganz persönliche Frage stellen. Und ich stelle sie auch mir selbst. Zuallererst, wo wurstelst du gerade in eigener Kraft und Weisheit vor dich hin? Jesus ruft dir genau in diese Lebenssituation heute Morgen, komm zu mir. Immer und immer wieder. Er wird dir nie einen Vorwurf machen, wenn du zu ihm kommst. Sei es mit deiner Schuld, sei es mit deinem Unvermögen. Im Gegenteil, er wartet auf dich. Ich möchte dich jetzt schon einladen, wenn es etwas gibt, wo Gott jetzt deinen Finger drauf legt, dann komm am Ende dieses Gottesdienstes an dieses Kreuz, wo Menschen sind, die gemeinsam mit dir beten. Du kannst auch alleine an diesem Kreuz beten. Es führt uns zum nächsten Punkt. Gott will nämlich, dass wir zu ihm kommen, damit er uns beschenkt und wir für andere zum Segen und zum Lobpreis werden. Zweitens, wachse im Glauben, indem du dich einbauen lässt in seine Gemeinde. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, zu einem geistlichen Haus, um ihm Opfer darzubringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Petrus greift nun wieder das Bild vom Tempel auf und er stellt diesen toten Steinen des Tempels den lebendigen Stein Jesus Christus und die lebendigen Steine, nämlich uns Christen, gegenüber. Die lebendigen Steine, das sind die Menschen, die durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wurden, ein neues Leben bekommen haben. Sie sind jetzt nicht mehr tot in ihren Sünden, sondern sie leben für Jesus Christus. Das macht auch klar, die Kirche ist kein Gebäude, sondern eine lebendige Gemeinschaft aus Menschen. Wisst ihr, warum wir in einem Gebäude sitzen? Damit die Kirche nicht nass wird. Wir sind die Kirche. Der einzige Grund, warum es hier ein Gebäude gibt, ist, damit wir nicht nass werden oder die Sonne uns nicht den Sonnenbrand verpasst oder wir nicht frieren. In Afrika gibt es viele Kirchen, die treffen sich unter einem Mangobaum, die brauchen kein Gebäude. Die Gemeinde Jesu ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft aus Menschen. der macht damit klar, dass die Vision von Jesus Christus viel größer war, als nur einen Eckstein in diese Welt zu legen. Seine Vision war es, sich ein Haus zu bauen, eine Gemeinschaft zu bauen, die ihm Opfer darbringt, welche der Heilige Geist in unserem Leben gewirkt hat. Dieses Haus wird also gebaut aus Menschen, aus dir und aus mir, aus denen, die zu Jesus hingekommen sind. Und sie wird gebaut aus Menschen, die sich ihm dienend zur Verfügung stellen. Dieses Haus wird im gegenseitigen Dienen gebaut. Das bedeutet, Christsein ist weder ein Soloprogramm noch als Konsumveranstaltung denkbar. Wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist und wenn du diese Gemeinde hier deine geistliche Heimat nennst, dann möchte Gott dich hier einbauen, als lebendigen Stein, mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, mit allem, was du bist und hast, möchte er dich einbauen in diese lebendige Gemeinschaft. Das ist nicht meine Idee für dein Leben oder mein ehrgeiziges Ziel als Pastor für diese Kirche, sondern das ist die Berufung von Jesus Christus. Es ist unabdingbar, dass wir uns einbauen lassen in dieses Haus, und zwar aus drei Gründen. Erstens wird unser Glaube in einer Welt, wo er zunehmend unter Druck kommt, nicht bestehen können, wenn wir nicht gestützt sind durch andere Christen, die uns dienen im Heiligen Geist. Und wir werden nicht erfahren, was es heißt, gemeinsam als Leib diesen Gott anzubeten, der uns dafür geschaffen hat, dass wir ihn anbeten. Und das Dritte, unser Charakter wird sich nicht so entwickeln, wie Gott sich das vorgestellt hat, denn unser Charakter reift in der Auseinandersetzung mit anderen Christen. Eingebaut werden in diesen Tempel Gottes bedeutet, dass der Baumeister uns bearbeiten wird. Er wird uns passend machen. Er wird uns behauen, an unseren Ecken und Kanten schleifen. Und dies kann ein schmerzhafter Prozess sein. Und in diesem Prozess stehen wir manchmal in der Gefahr, lieber wegzulaufen, als Veränderung an uns zuzulassen. Axel Kühner erzählt dadurch da in diesem Zusammenhang die Geschichte von einem Mann, der mit seiner Gemeinde unzufrieden war. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte Gott ihm eines Tages einen Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Und dort sah er plötzlich dieses Haus Gottes, diesen heiligen Tempel, die Gemeinde. Doch während er sie anschaute, fand er in diesem Mauerwerk eine hässliche Lücke. Offenbar fehlte dort etwas und er fragte Gott, was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes? Und dann sagte der Engel zu ihm, diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückgezogen hast. Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufüllen. Deshalb gibt es in diesem Tempel diese Lücke. In diesem Moment erwachte der Mann und er ging zurück in seine Gemeinde, um mit neuer Freude und mit neuer Überzeugung sich selbst hineinzugeben in eine Gemeinschaft unvollkommener Menschen mit Ecken und Kanten und mit dem Bewusstsein, Gott muss auch an mir arbeiten, damit ich meine Aufgabe als lebendiger Stein in dieser Gemeinschaft erfüllen kann. Was das ganz praktisch bedeutet, führt Petrus einige Verse später in Kapitel 4 aus. Dort schreibt er, und dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Es gibt in der Gemeinde zwei ganz grundlegend verschiedene Möglichkeiten, mit seinen Gaben zu dienen. Ich nenne das einmal die formelle Mitarbeit und die informelle Mitarbeit. Die informelle Mitarbeit, das ist das Mitarbeiten in der Gemeinde ohne Amt, ohne Stellenbeschreibung, ohne Teil eines Teams zu sein. Es ist das, was zwischen uns passiert, heute Morgen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, wenn wir einander begegnen an der Tür, wenn wir uns begrüßen, wenn wir uns wahrnehmen, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander anrufen, uns beim Zügeln helfen oder weiß ich was. Es sind die vielen kleinen Dinge. Es sind die informellen Dienste im Leib Jesu Christi und sie sind enorm wichtig. Und dann gibt es eine andere Kategorie von Dienst im Leib Christi. Ich nenne das den formellen Dienst. Es ist der Dienst, der organisiert ist, der in Strukturen gegossen ist, der auch diese Organisation braucht, damit er gut funktionieren kann. Und wir können diese beiden Kategorien nie gegeneinander ausspielen. Gott lädt uns ein, sowohl formell als auch informell Mitarbeiter Gottes in seiner Gemeinde zu sein, einander zu dienen. Wir haben uns als Gemeinde das Ziel gesetzt, bis 2020, ein wichtiges Ziel für uns. Wir wollen jedem Gemeindeglied optimale Unterstützung bieten, seinen Platz oder ihren Platz in dieser Gemeinde zu finden, wo er oder sie mitdienen kann mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Es wurde dazu ein Team gegründet, das Team für Mitarbeiterentwicklung. Die führen im Herbst ein Seminar durch, was es auch früher schon mal gab, das Dienstseminar. Außerdem kann man sie anfragen um Beratung, um Coaching. Und einige sind da schon in diesem Prozess drin und lassen sich beraten, ihren Platz in der Gemeinde zu finden. Andere haben ihn schon gefunden. Wir haben auch eine Stellenbörse aufgeschaltet. Auf unserer Webseite findet ihr die unter Mitmachen, Mitarbeiten. Und dort kannst du schauen, das sind einige Arbeitsbereiche schon aufgeführt, noch lange nicht alle. Aber du kannst dir ein Bild machen, wo braucht es in dieser Gemeinde im formellen Dienst, der formellen Mitarbeit, Menschen, die sich einbauen lassen in dieses Haus Gottes. Und wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst, dann melde dich doch im Anschluss an diesen Gottesdienst bei Yannick am Infodesk oder melde dich bei Urban Zöllig, er ist der Leiter von diesem Team, oder bei mir oder bei sonst jemandem, bei einem Teamleiter direkt von all diesen Bereichen, die hier erwähnt werden. Wir wenden uns jetzt dem letzten Gedanken zu. Wachse im Glauben, indem du dem Werturteil Gottes mehr vertraust als der Bewertung der Menschen. Im Jahr 2004 fand in Los Angeles eine 29-jährige Frau ein altes Cello auf dem Müll. Sie nahm es mit, weil sie dachte, ach, sieht noch nett aus. Ich könnte da so den Deckel raussägen und ein Regal für CDs bauen. Aber noch bevor sie das in die Tat umsetzen konnte, hörte sie im Radio, dass ein ganz bekanntes Cello gesucht wird. Und es stellt sich heraus, es ist ein 320 Jahre altes Cello aus der Werkstatt von Antonio Stradivari mit einem Wert von 3 Millionen Dollar. Wie kam es auf den Müll? Ein Dieb hatte einen Musiker bestohlen und den Eindruck gehabt, dieses blöde, wertlose Instrument werfe ich auf den Müll. Nun, ich möchte jetzt nicht zu intelligenterem Stehlen aufrufen, sondern es geht mir um das Fehlurteil über den Wert einer Sache. Genau das passiert nämlich Tag für Tag mit dem Evangelium von Jesus Christus. Es wird in seinem Wert verkannt von den Menschen. Und auch Jesus wurde auf diese Art und Weise weggeworfen von den Menschen. Das ist zu verstehen unter diesem Passus, der Eckstein, den die Bauleute weggeworfen haben. Jesus Christus wurde weggeworfen von den Bauleuten, das sind die Juden gemeint, zur Zeit Jesu Christi. Aber es ist jeder Mensch auch gemeint, du und ich, der einmal dachte, ach, diesen Jesus, den brauche ich doch nicht. Jeder Mensch, der diesen Jesus wegwirft, ist so ein Baumeister seines Lebens, der den wichtigsten Stein, auf dem das eigentliche Fundament des Lebens gründet, wegwirft. Im Psalm 118 steht dieses Wort, der Baustein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und Petrus schreibt weiter, ihr habt durch euren Glauben aber erkannt, wie wertvoll dieser Eckstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt, an ihm stoßen sich alle, die nicht auf Gottes Botschaft hören wollen. So hat es Gott für sie bestimmt. Petrus kommt an dieser Stelle auf eine der größten Herausforderungen des christlichen Glaubens zu sprechen. Und zwar auf den Umstand, dass die Nachricht von Jesus Christus nicht nur Freude auslöst und Freunde macht, sondern auch Ärger und Widerstand nach sich zieht. Und ich behaupte, wir Menschen und wir Christen des 21. Jahrhunderts, wir haben ein viel zu harmloses Bild von Jesus Christus. Ich habe gestern einen Teil von der Predigt gehört, von der Hochzeit von Prinz Harry. Eine feurige Predigt über die Liebe Gottes, wirklich gut. Aber, ganz ehrlich gesagt, ich sage nicht, dass er das an einer Hochzeit jetzt hätte bringen müssen, aber Jesus ist nicht nur der liebe Jesus, sondern er ist auch der Richter der Welt, der zurückkommen wird, weil seine Liebe auch den Zorn beinhaltet, nämlich den Zorn über alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Die Liebe Jesu zu diesem kleinen Kind, das irgendwo in Afrika gerade verhungert, weil andere nicht bereit sind, ihren Reichtum zu teilen. Dieser Jesus wird zurückkommen und diese Welt richten. Die Liebe Jesu ist nicht zu haben ohne den Zorn Gottes. Und der einzige Weg, wie wir diesem Zorn Gottes entgehen können, ist, dass wir diesem Jesus gehorsam werden. Dass wir unser Leben auf ihn bauen. Wer aber das nicht tut, das sagt Jesus selbst wortwörtlich, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Und liebe Geschwister, diese Botschaft, die macht uns nicht nur Freunde. Die bringt uns Widerstand. An dem Jesus der Bibel, so wie wir ihn im Neuen Testament finden, scheiden sich die Geister. Dies hatte Petrus sehr konkret erlebt, als er 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, auf dieser Erde, mit diesem Jesus, der Tausende von Menschen heilte, Zehntausende mit Brot und Fisch versorgt hat. Dieser Jesus, der unzählige von Dämonen und Flüchen befreit hat. Dieser Jesus, der nur Gutes getan hat. Dieser Jesus erfuhr nicht nur Annahme, sondern unglaubliche Ablehnung. Die Wahrheit ist, er kam in seine Welt, schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus Christus geht es nicht anders als dem Cello in Los Angeles. Seine Bedeutung wird oft verkannt. Und Petrus hat selbst miterlebt, wie die Massen sich von Jesus Christus abgewendet haben. Wir lesen das in Johannes 6, Vers 66 bis 69. Da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch gehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige, der Messias Gottes. Es gibt 2 Gründe, warum Petrus Jesus nicht verlassen hatte, sondern an diesen Widerständen in seinem Glauben gewachsen ist. Der erste Grund war seine Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Er bewertete das ewige Leben höher als das zeitliche Leben auf dieser Erde. Das ist das Wesen des Glaubens. Du hast Worte ewigen Lebens. Und das Zweite, was Petrus feststellt, Jesus, du bist von unschätzbarem Wert, denn du bist der Heilige Gottes. Zu dir hat sich der Vater gestellt und deshalb möchte ich mich zu dir stellen. Du bist der Retter. Und das fordert uns heraus. Petrus denkt vielleicht zurück an diesen Moment der Taufe Jesus, wo es aus dem Himmel eine Stimme spricht. Dies ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Markus 9, Vers 7. Was bedeutet das für uns ganz konkret? Das bedeutet, dass jeder einzelne von uns sich entscheiden muss, welchen Wert er diesem Jesus Christus beimisst. Glaub mir, wir sitzen heute alle in dieser Kirche, aber es wird der Tag kommen, wo sich entscheidet, hast du diese Überzeugung, dass es sich lohnt, für Jesus alles andere zu verlieren, weil er von unermessbarem Wert ist. Das Zweite, wenn wir uns für diesen Jesus entschieden haben, müssen wir damit rechnen, dass andere uns nicht verstehen. Dass andere uns sogar auslachen werden. Dass andere sich über uns lustig machen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz besonders hier den jungen Flügel der Gemeinde ansprechen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe es nie so krass erlebt, wie in der Zeit als Jugendlicher und junger Erwachsenen für meinen Glauben belächelt zu werden. Ich erinnere mich an eine Situation. Losone im Militär. Wir waren unterwegs zum Schießplatz, 30 junge Rekruten, in einer Kolonne hintereinander, ein Zug von 30 Metern circa, zuvorderst der Größte, der Boss, das Kompaniekalb, 2 Meter groß, ein Bodybuilder, ich ganz hinterst. Und dann waren wir so mitten auf dem Feld draußen, dann schrie er zuvorderst mit seiner rührenden Stimme, Rekrutrat! Hundschütterobig mit in Nachtclub. Und ich hab nach vorne geschrien, Rekrut Benziger, nein, ich komme nicht mit. Dann ging es weiter, Rekrutrat, hat dir das dein Jesus verboten? So ging das. Ich habe mich von Anfang an im Militär einfach sehr klar zu Jesus bekannt. Aber ich kann euch sagen, es hat eine enorme Herausforderung, hat viel Druck bedeutet. Aber die Konsequenz war die, dass später im Zimmer Rekruten auf mich zukamen und sagten, du, wir bestaunen dich, wie du zu deinem Glauben stehst. Hut ab. Es bedeutet, belacht und ausgelacht zu werden für unseren Glauben. Drittens, wir müssen damit rechnen, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, dass wir Widerstand erleben. Denn der Absolutheitsanspruch Jesu Christi, den Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12 folgendermaßen verkündigt, Jesus, das ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wisst ihr was? Das darfst du heute nicht mehr laut öffentlich sagen, ohne dass du Widerstand bekommst. Du giltst damit als Gesellschaftsgefährder, als religiöser Fundamentalist. Wenn du wirklich glaubst, es gibt nur einen Namen auf diesem Globus, in dem die Menschen gerettet werden, dann ist der Widerstand programmiert. Aber wisst ihr was? Petrus ermutigt uns in diesem Brief, uns auf diesen Widerstand einzustellen. Es ist normal. Er schreibt, Gott hat es so bestimmt. Es wird so kommen. Die Menschen müssen sich entscheiden. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Wer das wirklich mit bitteren Konsequenzen erlebt hat, das war Zev Porat. Nach einiger Zeit, er hatte wieder etwas Fuß gefasst im Leben, hat wieder eine Wohnung, eine Arbeit, erhielt einen Brief von einem Anwalt. Und in dem Brief stand, dass sein Großvater gestorben ist und ihn zum Erben eingesetzt hat. Und er freute sich und ging zu diesem Anwalt und der Anwalt las ihm eine Liste des Vermögens vor. 1,5 Millionen Dollar in bar. Immobilien im Wert von 7,5 Millionen Dollar. Und all das sollte er bekommen, weil sein Vater bereits gestorben war und er in der Erbfolge der direkte Erbe des Großvaters wurde. Und dann stand in diesem Nachlass ein Satz: Dies alles bekommst du, wenn du leugnest, dass Jesus Christus der Messias Gottes ist. Und so stand er vor diesem Anwalt und der Anwalt hat ihm gesagt: Machen Sie doch nicht so ein Ding. Es sind nur zwei Menschen in diesem Raum, ich und Sie. Unterschreiben Sie diese Erklärung und dann haben Sie das Geld. Und Sepp Porat sagt: Sie haben keine Ahnung, in diesem Raum ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich werde meinen Jesus nicht verleugnen. Er ging leer aus und das Erbe ging an die anderen Verwandten. Das bedeutet es, auf diesen Eckstein Jesus Christus zu bauen. Ihr könnt seine Geschichte im Internet in einem YouTube-Film nachschauen. Zev Porat, ein Jude, entdeckt den Messias von ERF. Eine lohnende Geschichte. Er hat später erlebt, wie Gott zu seinem Versorger wurde. Und wie er erzählt das mit einer Freude ohne Bitterkeit. Und mit einer tiefen Überzeugung: Ich würde alles geben für diesen Jesus. Denn er ist der Schlüssel und das Fundament meines Lebens. Und genau das wünscht sich Petrus für jeden von uns. Amen.